Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heizungsgesetz, Haushalt oder Kindergrundsicherung. Diese erste Ampelkoalition der Bundesrepublik ist vor allem für eines bekannt: für Streit. Vielleicht sind drei Parteien einfach zu viele, vielleicht sind Grüne und FDP zu unterschiedlich. In jedem Fall bleibt der Eindruck, die Ampel würde mehr Energie in Machtkämpfe stecken als in die eigentliche Regierungsarbeit. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir im Hörsaal fragen uns heute, verliert die Politik aktuell eigentlich an Steuerungskraft?
Wir spüren doch alle, dass die Gestaltung und Regelung unseres Gemeinwesens, als die sich Politik im weitesten definieren lässt, dass sie sich in Deutschland und in der westlichen Welt grundlegend und einschneidend gewandelt haben. Heutige Regierungskoalitionen binden politische Strömungen zusammen, die in der bundesdeutschen Geschichte gewöhnlich in Opposition zueinander standen und stehen. Im vermeintlichen Versagen der Politik kommt in Wirklichkeit ein Wandel der Wahrnehmung von Politik in der Bevölkerung zum Ausdruck. Unsere heutige Zeitordnung hat die modernisierungseuphorische Vision einer besseren Welt und ihres Fortschrittsparadigmas seit den späten 1970er Jahren immer stärker abgelöst durch eine konsensorientierte Politik der Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft.
Unser Redner heute im Hörsaal ist Martin Sabrow. Er ist Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und er hat bei der Sommeruni der Berliner Akademie einen Vortrag gehalten. Der Vortrag heißt »Verliert die Politik an Steuerungskraft? Beobachtungen zum Wandel des Politischen in der Gegenwartsgesellschaft«. Und er beginnt seinen Vortrag mit einer zeithistorischen Einordnung und zeigt auf, dass es politische Steuerungskraft auch früher gar nicht so oft gegeben hat. Wir haben aber das Gefühl, dass heute die politische Steuerungskraft stärker nachlässt. Warum das so ist, das erklärt euch Martin Sabrow in seinem Vortrag.
Wir sind also im Thema. Verliert die Politik an Steuerungskraft? Beobachtungen zum Wandel des Politischen in der Gegenwart, aber in historischer Perspektive. Das ist mein Thema, meine Damen und Herren. Und die Frage ist so leicht zu beantworten, scheint es. Ja, Politik verliert sichtbar und tagtäglich an Steuerungskraft. Wenn wir uns nur die Schlagzeilen der Tagespresse der letzten Tage und Wochen anschauen, ich war 2 Wochen weg gewesen, die Zeitungen stapelten sich, also die Blütenlese aus den Titeln, die ich Ihnen jetzt vorlese, kommt aus der unmittelbaren eigenen Lektüre. Was tun gegen die Wirtschaftsflaute? Die Kakophonie der Koalitionäre, prangerte der Berliner Tagesspiegel am 25. August an und legte tags darauf nach. Krisengipfel im Kanzleramt. Koalition kann sich nicht auf Kindergrundsicherung einigen. Kaum ist diese Einigung aber 2 Tage später auf einer Regierungsklausur, Sie wissen, im nahen Meseberg erreicht, titelt die FAZ, nach dem Streit ist vor dem Streit. Mit Ach und Krach bekommt die Ampel eine Einigung zwischen Paus und Lindner hin. Doch der nächste Konflikt wartet schon. Der Tagesspiegel wiederum höhnt am selben Tag, und Sie merken schon, aus welchen beiden Zeitungen ich meine Lektüre-Erfahrung jeden Tag schöpfe. Ampelklausur in Meseberg, Teambildung, 5. Versuch, Klappe. Und zählt die vielen vergeblichen Versuche der gegenwärtigen Regierungskoalition auf, zu einer gemeinsamen und durchsetzungsstarken Politik zu finden. Hört man sich, ich zitiere die Pressekonferenz, nach der Klausurtagung noch einmal an, klingen die Sätze und Beteuerungen nach Einigkeit so vertraut, als habe man sie das letzte Mal vor wenigen Wochen irgendwo gelesen. Tatsächlich, meine Damen und Herren, waren die Worte des Kanzlers wenig angetan. Hoffnung auf eine energische Rückgewinnung der politischen Steuerungskraft zum Besten unseres heutigen Themas zu gewinnen. Olaf Scholz, Originalton, das war eine sehr gute Klausursitzung. Informativ, instruktiv und auch sehr konstruktiv. Danke, Herr Scholz. Diese tagespolitische Beobachtung ist kein Ausreißer. Ich mache weiter. Die 7 unerfüllten Versprechen des Ampelkanzlers listete der Tagesspiegel jüngst auf am 28.8. Und sie reichten aus Pressesicht vom ausgebliebenen Wirtschaftswunder über das schleppende Wandlungstempo bis hin zur Durchsetzung der Elektromobilität und dem nicht erreichten 2%-Ziel im Verteidigungshaushalt. Aber auch die politisch Verantwortlichen selbst beklagen den politischen Stillstand. Sie wissen es, ein Beispiel nur, dass Deutschland sich durch seine Bürokratie selbst fessele, kritisierte Robert Habeck von den Grünen. Und er wusste sich damit auch mit den Kommunen Land auf Land ab einig, die ebenfalls vor mehr Bürokratiewirtschaft warnen. Gleich viel, wohin die politische Verantwortung geschoben wird. Spätestens seit der Migrationskrise von 2015 stehen deutsche Regierungen im Verdacht des Versagens und ihre Arbeit wird begleitet durch das Prädikat mangelnder Professionalität. Noch ein letztes Zitat. Haben wir die Ampelvertreter richtig im Ohr? Habe ich notiert aus der FAZ vom 21.08. Haben wir die Ampelvertreter richtig im Ohr? Hatten die sich vor der Sommerpause selbst einige Kunstfehler aus der Darf-nicht-mehr-vorkommen-Klasse diagnostiziert? Doch die Operation am lebenden Etat gelingt ihnen auch nach den Ferien nicht so super, dass die FDP darauf verzichten wollte, die Grünen als unprofessionell zu beschimpfen. Zitat Ende. Sie sind im Thema, ich bin auch, davor stand ich dann nun vor der Frage, eigentlich sind wir jetzt durch mit dem Thema, naja. Darin kommt ein charakteristisches Merkmal der gegenwärtigen Bundespolitik zum Vorschein. Heutige Regierungskoalitionen binden politische Strömungen zusammen, die in der bundesdeutschen Geschichte gewöhnlich in Opposition zueinander standen und stehen. Der Gegensatz der konservativen CDU und der im Godesberger Programm 1949 zur Reformpartei gezähmten SPD, er beherrschte die Bonner Republik seit ihren Anfängen. Und die wenigen Jahre der Großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger 1966 bis 1969 wurden, übrigens nicht ganz zu Recht, zeitgenössisch als Ära eines künstlichen Stillstandes gesehen, gegen den dann die außerparlamentarische Opposition wuchs, gesehen gegen dann auch die kleine Koalition von SPD und FDP unter Scheel und Brandt das Konzept einer fundamentalen Erneuerung entwickelte. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Aber auch für die FDP war die SPD niemals ein natürlicher Partner. Und 1982 fand die von Hans-Dietrich Genscher geführte Freie Demokratie mit dem abrupten, Sie werden sich vielleicht erinnern, abrupten Koalitionswechsel zu ihrer liberal-konservativen Wunschregierung zurück. Noch größer wiederum war der Abstand über Jahrzehnte, den seit den 80er Jahren die grüne Parteineugründung zu den etablierten Kräften wahrte. Wer heute die Werbung des grünen Politikers Anton Hofreiter für eine entschlossene militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland erlebt, der möchte nicht glauben, dass er für eine Partei spricht, der den Einsatz für den Frieden seit ihrer Gründung als Wesenskern diente, bis in den 90er Jahren im Kosovo-Krieg am Ende der 90er Jahre der damalige Außenminister Joschka Fischer das grüne Ja zum NATO-Einsatz im Kosovo mit der Formel nie wieder Auschwitz begründete und den Grünen überhaupt möglich machte, zuzustimmen. Das der Abriss zur Gegenwart. Jetzt die Frage, warum ich hier stehe. Was kann die Zeitgeschichte beitragen, um diesen Befund zu sichern oder zu relativieren, um so in dem einen wie in dem anderen Fall das zu geben, was Sie hier von mir sicher wünschen, Orientierung für die Gegenwart und womöglich ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Ich gehe schon mal ein Stück zurück, damit ich jetzt hier nicht wanke unter dieser Anforderung und hole weit aus. In der Zeit der Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert stand die Steuerungskraft der Politik nicht in Frage, sofern sich die Monarchien und Fürstenhäuser wie in Preußen, darauf gehe ich jetzt ein, mit dieser Nationalstaatsbildung verbanden. Die Unterwerfung des in der 1848er Bewegung nicht an die Macht gelangten Liberalismus, bürgerlichen Liberalismus unter die Einigungspolitik Bismarcks, und das ist 1867 der Fall, eröffnete erst in Preußen und dann im Deutschen Reich eine Ära des fast unbeschränkt scheinenden politischen Handelns. Wollen Sie ein Zitat, das unsere Vorväter im Schulbuch gelesen haben? Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. In meiner Stimme können Sie Bismarck nicht hören. Er fistelte nämlich sehr hell und das klang dann vielleicht anders. Aber so erklärte er es als neu berufener preußischer Ministerpräsident 1862 während des sogenannten Verfassungskonflikts im preußischen Landtag. In der Folgezeit wurde der Begriff nach den Reichseinigungskriegen zum Gründungsmythos des Deutschen Reiches Blut und Eisen und zerfiel der bürgerliche Liberalismus in einen schwächer werdenden Flügel der Deutschen Fortschrittspartei, Also Karl-Hermann Flach und Gerhard Baum würden sie heute dafür einsetzen können. Und einer nationalliberalen Neugründung von 1866-67, für die früher der Kollege Heinrich von Treitschke sprach und später Erich Mende und in gewisser Weise auch Hans-Dietrich Genscher. Das Zeitalter Bismarcks war geprägt durch eine politische Haltung, die der selbst so charakterisierte, bevor er an die Macht kam. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut erkenne, oder gar keine. Alles oder nichts. Und diese Denkweise bestimmte Bismarcks Handeln in den drei Reichseinigungskriegen, von denen besonders der Krieg gegen Österreich, also 1866, Ausdruck eines politischen Vabank-Spiels war. Bismarck: Wenn wir geschlagen werden, werde ich nicht zurückkehren. Ich werde bei der letzten Attacke fallen. Übrigens ein Habitus, den man später dann noch weiter kennen wird, 1848. Aber auch der Krieg gegen Frankreich ging auf eine souveräne Entscheidung Bismarcks zurück, mit der vollen politischen Steuerungskraft, indem er nämlich den französischen Botschafter Benedetti mit der berühmten Emser Depesche, das ist also eine von Bismarck redigierte Presseerklärung über König Wilhelms Zusammentreffen mit Benedetti in Kassel, so zu brüskieren, dass die französische Kriegserklärung nach dem Ehrmaßstäben dieser Zeit unvermeidlich wurde. Das war Bismarcks Geschäft gewesen und er wusste es. Also souveränes Handeln, nein. Bei genauerem Hinsehen stimmt das Bild nicht ganz. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Sie ist nie so, wie man sie sich flächig denkt. Schon die Annexion Elsass-Lothringens nämlich, die sich im Nachhinein als ein Fehler erwies, der sich nicht wieder ausbügeln ließ, wie wir heute in der Literatur sagen, Erbfeindschaft 1914, 1940 und so weiter, ging nicht auf Bismarck selbst zurück, sondern auf die aufgeheizte nationalistische Stimmung in Deutschland, im siegestrunkenen Land. Skeptische Stimmen gegenüber dieser Annexion wurden verfolgt hingegen und Oppositionelle wie August Bebel ins Gefängnis geworfen und wegen Hochverrats angeklagt. Wohl war Bismarck sperrte sich diesem Annexionstaumel der deutschen Öffentlichkeit nicht. Das muss man sagen. Ein Annexionstaumel, der ungestüm die Wiedereroberung der alten deutschen Provinzen Elsass und Lothringen als Kriegsbeute forderte, was Bismarck insgeheim nicht billigte. Und er kleidete die Behauptung, dass der Elsass deutscher Boden sei, als unsinnige Professorenidee ab. Besseren Wissens wieder beugte er sich der öffentlichen Meinung und dem Druck der Militärs, die besonders die Inbesitznahme der Festung Metz für unabdingbar erklärten. Anders als der preußisch-österreichische Krieg, der mit maßvollen Friedensbedingungen und einer Volksabstimmung über die Zugehörigkeit Schleswigs zu Preußen oder zu Dänemark endete und damit die Voraussetzungen für den allerdings verhängnisvollen späteren Zweibund schuf, anders ging der deutsch-französische Krieg angesichts der deutschen Territorialforderungen, die Bismarck nun hartnäckig vertrat, weiter, bis dann Frankreich 1871 in die Annexion, in die Abtretung einwilligte. So endete der letzte Reichseinigungskrieg mit einem verhängnisvollen Gewaltfrieden, der in die deutsche-französische Erbfeindschaft, wie man damals sagte, um so dem Ersten Weltkrieg und damit letztlich auch dem harten Frieden von Versailles Vorschub zu leisten. Was für ein Fehler. Bismarck wusste um seine verlorene politische Steuerungskraft und schrieb seiner Frau, ich zitiere, es sei mehr erreicht worden, als ich für meine persönliche Berechnung für nützlich halte. Und am Ende seines politischen Wirkens gestand er sogar das Versagen seiner Politik ein, als er feststellte, wenigstens Russland dürfe nicht auch unser geborener und revanchebedürftiger Gegner werden, so wie es das heutige Frankreich im Westen ist. Und Sie sehen daraus schon die Idee des Zwei-Fronten-Krieges, der angeblichen Einkreisung Deutschlands des Ersten Weltkriegs erwachsen. Gehen wir ruhig auf den Ersten Weltkrieg ein. In einer analogen Verbindung, nämlich von Politik oder steuernder Politik, der Steuerungskraft der Politik und Massenstimmung, trieb Europa 40 Jahre später in diesen Weltkrieg, der später der Erste heißen sollte. Die lange dominante These, dass die deutsche Führung den Krieg planmäßig und von langer Hand vorbereitet habe, sie gilt heute für überholt. Nicht bei allen, aber in der Mehrheitsmeinung. Sie ist insgesamt einer deutlich abwägenderen Betrachtung gewichen, die den fortschreitenden Steuerungsverlust der Politik in den Wochen nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand mittlerweile herausgearbeitet hat. Schon zuvor hatte sich die politische Führung des Kaiserreichs zum Gefangenen einer militärischen Strategie gemacht, die in Gestalt des Schlieffenplans einen Zwei-Fronten-Krieg mit Hilfe eines möglichst raschen Vorgehens nach dem schnellen Sieg im Osten dann im Westen vorsah. Den damit gebotenen Angriff über das neutrale Belgien, um schnell voranzumarschieren, hatte man auch in Frankreich vice versa als Möglichkeit erwogen, um im Kriegsfall so schnell wie möglich nach Deutschland über die Rheingrenze zu kommen. Dort aber, in Paris, siegte die Politik über das Militär und wies die französische Regierung 1912 das Verlangen ihres Generalstabschefs Joseph Joffre zurück, im Kriegsfall die belgische Neutralität verletzen zu dürfen. Anders in Deutschland. Hier behielt das militärische Denken die Oberhand, das der Politik dann in der sich Tag für Tag zuspitzenden Julikrise 1914 den Handlungsspielraum nahm, ohne dass die Protagonisten es im tiefsten erfassten. Es ging immer um Zeit. Man durfte keine Stunde versäumen. Wenn der Krieg kam, dann ganz schnell und dann mit brutaler Härte. Eine Umdrehung des Satzes von Clausewitz, dass der Krieg die Fortsetzung des Politischen mit anderen Mitteln ist. Jetzt wurde die Politik zum Auftakt des Krieges mit anderen Mitteln. Nachdem der Kaiser dem KOK-Botschafter in Berlin, Lajos Graf von Szötyny, mit dem sogenannten Blankoscheck und markigen Worten der deutschen Bündnistreue versichert hatte, ging Kaiser Wilhelm nicht, sich die Pickelhaube aufzusetzen. Er ging am 6. Juli 1914 wie jedes Jahr auf seiner Yacht Hohenzollern von Kiel aus auf Nordlandfahrt. Und er kehrte erst am 27. Juli zurück, 3 Wochen, in denen sich das Schicksal der Welt entschied, einen Tag vor Kriegsausbruch. Und er war nicht der Einzige. Andere taten es ihm nach. Generalstabschef Helmut von Moltke war schon am 28. Juli nach Karlsbad in den Erholungsurlaub abgereist. Kriegsminister Erich von Falkenhayn, Marinestaatssekretär Alfred von Tirpitz taten es ihm nach. Selbst Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg zog sich in den kritischen Wochen auf sein Gut Hohenfinow in der Mark Brandenburg zurück, von wo aus er allerdings in der Zeit mehrfach nach Berlin pendelte. In dieser Zwischenzeit entwickelte sich aus dem Balkankonflikt, den Wien und Berlin, Österreich und Deutschland zur Stabilisierung ihrer imperialen Stellung hatten nutzen wollen. Das auf jeden Fall. In der Zwischenzeit entwickelte sich daraus im Zusammenspiel von militärischer Handlungslogik auf deutscher und österreichischer Seite und fester Haltung der Alliierten, unerwartet fester Haltung der Alliierten, der Weltenbrand, der die Geschichte des 20. Jahrhunderts in eine völlig andere Richtung lenken sollte. Ende Juli sprach der durch die russische Mobilmachung und das Drängen der deutschen Militärs überspielte Reichskanzler vom Kriegsausbruch in seinem tiefen Pessimismus, ich zitiere, als einem Fatum, größer als Menschenmacht. Das ist das Ende der politischen Steuerungskraft. Weniger fatalistisch und ebenso hilflos agierte der aus den norwegischen Gewässern zurückgekehrte Kaiser, über den sein Kriegsminister Falkenhayn am 28. Juli, Tag nach der Rückkehr, verdutzt notierte, ich zitiere Falkenhayn, der Kaiser hält wirre Reden, aus denen nun klar hervorgeht, seltsamer wirren Reden, aus denen nun klar hervorgeht, dass er den Krieg jetzt nicht mehr will und entschlossen ist, um diesen Preis selbst Österreich sitzen zu lassen. Ich, Falkenhayn, mache ihn darauf aufmerksam, dass er die Angelegenheit jetzt nicht mehr in der Hand hat. Zitat Ende. Aber auch niemand sonst hatte sie mehr in der Hand. Als mit der englischen Kriegserklärung der erst als Glück aufgenommene Augusterlebnis, nicht bei allen, und dann als Verhängnis empfundene Krieg Wirklichkeit wurde, erst dann bot Bethmann-Hollweg Anfang August dem Kaiser seinen Rücktritt an. Und der wiederum lehnte ebenso aufgebracht wie handlungsunfähig ab, ich zitiere ihn, Sie haben mir die Geschichte eingebrockt, nun müssen Sie sie auch auffressen. So begann der Erste Weltkrieg. Politische Steuerungskraft. Am Ende musste sie der Kaiser selbst auch auffressen, der im Laufe des Krieges zugunsten der OHL, der obersten Heeresleitung, unter Hindenburg und Ludendorff gänzlich entmachtet wurde. Noch den Moment, an dem die ungeachtet einer Friedensresolution des Deutschen Reichstags 4 Jahre lang faktisch zur Untätigkeit verdammte Politik am Ende des Krieges ihre Steuerungskraft zurückgewann. Noch diesen Moment bestimmte das Militär, bestimmte die militärische Führung, und sie tat es im Bestreben, die Schuld an der Niederlage im Krieg auf die Reichstagsmehrheit, die Politik und namentlich die Sozialdemokratie abzuwälzen. Er habe, erklärte Ludendorff am Abend des 29. September 1918 gegenüber seinen um ihn versammelten Offizieren, er habe seine Majestät gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu verdanken haben, dass wir so weit gekommen sind. Wir werden jetzt also diese Herren in die Ministerien einziehen sehen. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Und befand Ludendorff dann mit den nahezu gleichen Worten wie sein Kaiser 4 Jahre zuvor. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben. Ganz interessant, nicht? Als ob die Sozialdemokratie den Krieg geführt habe. Und so geschah es bekanntlich, das brauche ich Ihnen nicht zu referieren. Aber eine Rückgewinnung der politischen Steuerungskraft erlebte auch die Weimarer Republik. Zeit ihrer Existenz höchstens rudimentär. Die Fessel des Versailler Vertrages, die harte Haltung der Alliierten und namentlich Frankreichs engten den Handlungsspielraum der deutschen Politik über das krisenhafte Gründungsjahr 5 der ersten deutschen Demokratie hinaus dramatisch ein. Als der industrielle, intellektuelle und Politiker Walter Rathenau 1921 sein erstes Ministeramt antrat, skizzierte er sein Aufgabenfeld vor dem Reichsverband der deutschen Industrie unter Berufung auf die berühmte Unterredung zwischen Napoleon und Goethe am 2. Oktober 1808 in Erfurt, die berühmte Erfurter Begegnung. Rathenau: Die beiden Männer sprachen über Dramatik. Es war die Rede von den Schicksalsdramen, die damals aufgekommen waren, und Napoleon sagte: Was will man immer von dem Schicksal? Politik ist das Schicksal. Dieses große Wort, so Rathenau weiter, ist 100 Jahre lang wahr geblieben. Gut, das würde ich bestreiten. Es ist in den letzten Jahren der Kriegsentscheidung auf seinen Gipfel gestiegen und es lastet mit seiner ganzen Schwere auf uns. Aber, meine Herren, so Rathenau, auch dieses Wort hat seine begrenzte Dauer. Es wird der Tag kommen, wo es sich wandelt und wo das Wort lautet: Die Wirtschaft ist das Schicksal. Schon in wenigen Jahren wird die Welt erkennen, dass die Politik nicht das Letzte entscheidet. Die Wirtschaft ist das Schicksal, eines der berühmtesten Dikta Rathenaus überhaupt. Die Steuerungskraft der Politik kehrte in voller Ausprägung in Deutschland erst mit dem Ende der ersten deutschen Demokratie und der nationalsozialistischen Machtnahme zurück, also 1933. Aber welche analytische Reichweite besitzt der Begriff der Politik als Bezeichnung, eine Definition für alle Tätigkeiten und Gegenstände, die das Gemeinwesen betreffen? Welche analytische Reichweite hat er denn in entdifferenzierten Gesellschaften, in denen Staat und Monopolpartei NSDAP ebenso ineinander fließen wie die unterschiedlichen Gewalten und überhaupt die Handlungssphären von Politik und Verwaltung? Ist Otto Suhrs Definition von Politik als Kampf um die rechte Ordnung oder Niklas Luhmanns Beschreibung von Politik als, ich zitiere, Komplex sozialer Prozesse, die speziell dazu dienen, das Akzept administrativer Sachentscheidungen zu gewährleisten, ist diese Definition von Politik auf eine totalitäre Diktatur anwendbar, die in der Person des Führers die charismatische Letztbegründung sah, die alle Regeln, alle Normen zu überspielen vermochte und die von der gesellschaftlichen Bereitschaft lebte, dem Führer entgegenzuarbeiten? Ich glaube es nicht. Politik ist hier kein Begriff, der analytisch weiterhilft. Aber diese Frage mag für unsere Zwecke offen bleiben. Anders jedoch steht es um die andere Ausbildung diktatorischer Herrschaft des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Die kommunistische Diktatur nämlich bezog ihre Legitimation nicht aus der mystischen Verschmelzung mit einem Führer, sondern aus der behaupteten Richtigkeit ihrer auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelten Politik. Den sozialistischen Gesellschaftsentwurf trieb ein politischer Machbarkeitsglaube an, der buchstäblich für die Politik keine unüberwindbaren Hindernisse kannte. Einen gewaltigen Schub nach vorne beschwor der ukrainische, also dann sowjetische, Parteiführer und Stalin-Vertraute Lazar Kaganowitsch, welcher der ganzen Welt zeigen wird, so Kaganowitsch, dass die Stunde nicht mehr fern ist, wo wir das fortgeschrittenste Land, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, eingeholt und überholt haben werden. Der Sozialismus wird siegen. Ihr werdet die Herren der Welt sein. Das ist Politikverständnis in seiner völligen Steuerungsfähigkeit. Auf demselben suggestiven Pathos der Machbarkeit, in dem sich Vernunftbesessenheit und Allmachtsglaube begegneten, fußte die sozialistische Herrschaftslegitimation in der frühen DDR. Ein Zitat, um Ihnen das anzudeuten. Auf dem Wege der sozialistischen Entwicklung werden wir alle bei uns vorhandenen Schwierigkeiten überwinden können. Das rief Walter Ulbricht 1952 auf einer SED-Parteikonferenz aus. Und er ließ sich durch die frenetische Zustimmung der Delegierten, die sich erhoben und ihm applaudierten, er ließ sich zu dem Ausruf verlauten, der das institutionelle Charisma des Kommunismus als Allsteuerungskraft wie kaum ein anderer veranschaulicht. Wir werden das Wort unmöglich aus dem deutschen Lexikon streichen. Rauschender Beifall. Doch auch die DDR-Machthaber mussten erfahren, dass ihre politische Steuerungsfähigkeit rasch und folgenreich abnahm. Ulbricht selbst scheiterte in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts an den verkrusteten Strukturen des Parteiapparats, als er mit einem 1963 beschlossenen neuen ökonomischen System der Planung und Leitung, NÖSPEL oder auch kurz NÖS genannt, neues ökonomisches System der Planung und Leitung, die ostdeutsche Wirtschaft zu dezentralisieren hoffte und sogar die Einführung von Marktpreisen ventilierte. Sein Gefährte und Gegenspieler Erich Honecker wird ihm da in den Arm fallen. Sein Nachfolger Erich Honecker also löste Ulbrichts Vorhaben durch eine proklamierte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ab, die besonders mit ihrem ehrgeizigen Wohnungsbauprogramm zunächst die Handlungsmacht des sozialistischen Staates unter Beweis stellte, ja, aber im Folgejahrzehnt die wirtschaftlichen Probleme und namentlich die Auslandsverschuldung der DDR so weit erhöhte, dass das SED-Regime ohnmächtig in seine finale Krise rutschte und sich im November, Dezember 1989 fast widerstandslos ablösen ließ. Tja, ich ende nicht damit, aber ich würde sagen, der historische Überblick zeigt, dass ein Nachlassen der politischen Steuerungskraft in der Moderne durchaus kein historischer Ausnahme- oder Sonderfall ist. Auch Konrad Adenauers Westintegration, Willy Brandts Ostpolitik, Helmut Schmidts pragmatisches Krisenmanagement, Helmut Kohls Europapolitik und Gerhard Schröders Bekämpfung des sozialstaatlichen Reformstaus, Rentenversicherung, Gesundheitsreform, Arbeitsmarkt, sie stellten allesamt politische Aushandlungsprozesse dar, die erst im Nachhinein den Eindruck unbeirrter Durchsetzungskraft vermitteln. Zeitgenössisch, aber nur in langwierigen Auseinandersetzungen realisiert werden konnten. Adenauers Westkurs stieß auf erbitterten Widerstand der SPD, weil er die deutsche Wiedervereinigung verspiele. Und auch die vom ersten deutschen Bundeskanzler, also Adenauer, betriebene Wiederbewaffnung traf parteiübergreifend auf heftigen Widerstand, der sich besonders am Aufbau der Bundeswehr und der Frage der Atombewaffnung entzündete, die Atomtodbewegung. Streit und Obstruktion begleiteten ebenso Willy Brandts Politik des Wandels durch Annäherung und führten 1972 zu vorgezogenen Neuwahlen, nachdem ein von Oppositionsführer Rainer Barzel eingebrachtes Misstrauensvotum an nur 2 Stimmen gescheitert war. Stimmen übrigens, von denen nachher bekannt wurde, dass sie nicht aus der Mitte des Bonner Parlaments erwachsen sind, sondern eher aus einem Gebiet in Lichtenberg, wo die Gelder bereitgestellt wurden unter Markus Wolf, um Julius Steiner und Leo Wagner zur Stimmenthaltung zu bewegen. Die Kanzlerschaft Helmut Schmidts wiederum lässt sich als ständiges Lavieren zwischen sozialdemokratischen Reformversprechen, die Gewerkschaften, die Jusos und realpolitischen Sachzwängen beschreiben, das sich in der Nachrüstungsfrage und dem NATO-Doppelbeschluss ebenso manifestierte wie in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und 1982 sogar zum Zerbrechen der bis 2021 einzigen sozialliberalen Koalition auf Bundesebene in Deutschland führte. Die Ära Kohl wiederum, um diesen Parfumsritt fortzusetzen, die Ära Kohl wiederum begann mit der Ausrufung, erinnern Sie sich noch, einer geistig-moralischen Wende 1982. Das Wort Wende hatte eine andere Patentierung als später unter Krenz. Eine geistig-moralische Wende, die ebenso schnell in der Versenkung verschwand wie in der Ära Merkel die marktliberale Programmatik des CDU-Wahlkampfs von 2005. Lediglich in seiner Europapolitik konnte Kohl politische Handlungskraft unter Beweis stellen und politische Steuerungskraft, während er in seiner Deutschlandpolitik nahtlos an die Vorgängerregierung Schmidt anknüpfte und mit dem Zusammenbruch des SED-Staates eine historische Chance zur Wiedervereinigung erhielt, auf die er allerdings keineswegs hingearbeitet hatte. Die Politik seines Nachfolgers Schröder hingegen konnte ihr Motto »Wir werden nicht alles anders machen, aber vieles besser« nur sehr bedingt einlösen. Sie blieb in ihrer Gestaltungsfreiheit durch die wachsende Stimmenmehrheit der Opposition im Bundesrat in den Ländern also eingeschränkt und verlor nach der knapp gewonnenen Bundestagswahl 2002 rasch an Zustimmung, was Schröder nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 zur vorgezogenen Anberaumung von Neuwahlen brachte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das politische Entsetzen bei den Grünen, als er das dann vorbrachte. Die 16 Jahre während der Ära Merkel schließlich stellt sich rückblickend als ein permanentes Regieren im Krisenmodus dar, das weniger von weitsichtigen Strategien bestimmt war, als von erzwungenen Reaktionen auf immer neue Notlagen. Die Weltfinanzkrise 2008, der Euro-Rettungsschirm Griechenland, die nukleare Katastrophe von Fukushima, die Flüchtlingskrise 2015, die Covid-Pandemie ab 2020. Mehrfach wahrte Merkel als Kanzlerin ihre politische Handlungsfähigkeit durch fast chamäleonartige Richtungswechsel, so 2015 mit der Absage an ihren ursprünglichen neoliberalen Kurs. Erinnern Sie sich noch an Paul Kirchhoff, der die Steuererklärung auf einem Pappdeckel, einem Bierdeckel machen lassen wollte. Und 2011, wir wissen es alle, mit dem überraschenden Ausstieg aus der Atomenergie, deren Förderung sie eben erst wieder aufgenommen hatte. Also in historischer Perspektive, ich bekräftige es, auch nach 45, nach 89 stellt das Nachlassen politischer Steuerungsfähigkeit also keine Ausnahme dar, nein, eher die Regel. Diese zeithistorische Auskunft, für die wir jetzt ein bisschen Zeit gebraucht haben, 40 Minuten, befriedigt Sie alle nicht oder nicht recht. Wir spüren doch alle, dass die Gestaltung und Regelung unseres Gemeinwesens, als die sich Politik im weitesten definieren lässt, dass sie sich in Deutschland und in der westlichen Welt grundlegend und einschneidend gewandelt haben. Haben wir womöglich den Fokus falsch gewählt? Und geht es vielleicht weniger um die Ausübung von Regierungsverantwortung durch die politische Klasse, als um deren Orchestrierung durch die Gesellschaft? In der Tat spricht viel dafür, dass wir es weniger mit einer Krise des politischen Handelns als mit einem Wandel der politischen Kultur zu tun haben. Denn in sachlicher Betrachtung kann die jetzige Bundesregierung für sich entgegen dem Augenschein in Anspruch nehmen, mit dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel auf sie gekommene Herausforderungen ihnen durchaus konsequent und erfolgreich entgegengetreten zu sein. Anders als etwa die Deflationspolitik Reichskanzler Heinrich Brünings in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1931 hat die Bundesregierung angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine bemerkenswert energisch und zugleich mit Augenmaß agiert. Auch dank der deutschen Unterstützung vermag die Ukraine zu allgemeiner, zu wahrscheinlich unserer allgemeiner Überraschung, dem russischen Kriegspotenzial seit anderthalb Jahren standzuhalten, ohne dass die von Moskau aus immer wieder angedrohte atomare Eskalation eingetreten ist. Jedenfalls bis jetzt. Friedrich Schlegel, der rückwärtsgewandte Prophet, kein Wort über morgen. Ebenso konnten die das gesellschaftliche Leben so schwer beeinträchtigende Covid-Pandemie und auch die im letzten Herbst fast apokalyptisch drohende Energiekrise dank der staatlichen Handlungsentschlossenheit weit besser aufgefangen werden, als es noch im letzten Oktober zu erwarten schien. Nachdem im März 2020 die aufgestapelten Särge von Bergamo durch die Medien gingen, und im Herbst 21 ein Winter ohne Heizung und fossile Energie vor der Tür zu stehen schien. Also Deutschland leidet strukturell nicht an einer größeren Unfähigkeit seiner politischen Klasse als andere Länder und andere Zeiten. Korruption und Selbstbegünstigung, Privilegiensucht und ausschweifende Inszenierung sind hierzulande eben solche Randerscheinungen wie offensichtliche Amtsüberforderung und Handlungsschwäche. Und die affärenfreie Staatsrepräsentation durch nüchterne Bescheidenheit, ich nenne die Namen Merkel und Scholz, Scholz kontrastiert denkbar scharf zur Selbstinszenierung von mediterranen Politikstars wie Nicolas Sarkozy in Frankreich, Silvio Berlusconi in Italien und selbst Boris Johnson in England. Nicht die Steuerungsfähigkeit der staatlichen Politik hat sich in Deutschland strukturell verändert, sondern ihr gesellschaftlicher Widerhall. Im vermeintlichen Versagen der Politik kommt in Wirklichkeit ein Wandel der Wahrnehmung von Politik in der Bevölkerung zum Ausdruck. 61% der Bundesbürger sind nach eigenem Bekunden von den andauernden Streitigkeiten der drei Regierungsparteien inzwischen so genervt, dass sie gar nicht mehr genau hinhören, worüber gestritten wird. So hieß es zuletzt in einem Trendbarometer von NTV. Als jüngst der FAZ-Auslandskorrespondent Jochen Buchsteiner nach 20-jährigem Aufenthalt in Neu-Delhi, Jakarta und London nach Deutschland zurückkam, begleitete ihn die Annahme, dass sich hier politisch alles verschlechtert habe. Und es fand es durchaus nicht bestätigt, ist es in Deutschland wirklich so schlimm geworden, wie fast alle, außer dem Bundeskanzler, sagen? Zumindest aus meinem neuen Zuhause, nicht weit vom Theodor-Heuss-Platz, kann ich davon nicht berichten in Berlin. Aber Buchsteiner fand etwas anderes. Er beobachtete vor allem, dass die politische Klasse unter den Druck derer geraten ist, ich zitiere ihn, die das System als Ganzes in Frage stellen. Es brodele im Land, die Stimmung wirke rauer als vor 20 Jahren, besonders im Osten äußern sich immer unverblümter Unmut und Trotz und die Polarisierung erstrecke sich nicht mehr im inneren Politikbetrieb zwischen Kohl und Schröder, sondern weiter außen zwischen Klimaklebern und Reichsbürgern. Das ist der Punkt. Welche Veränderungen, das würde ich gerne im Weiteren anschneiden, der politischen Kultur im Vereinigten Deutschland können helfen, dieses Phänomen zu begreifen, von Kohl zu den Klimaklebern, von Schröder zu den Reichsbürgern als gesellschaftliche Spannungsveranstaltung. Drei Faktoren möchte ich im Folgenden und zusammenfassend heranziehen, die mir zur Erklärung dieses Phänomens naheliegend erscheinen. Es sind folgende Faktoren. Erstens der Verfall der politischen Fortschrittshoffnung. Zweitens der Trend zur Subjektivierung und Individualisierung der Gegenwartsgesellschaft. Und drittens die Erfahrung einer zeitgenössischen Zeitenwende in der wahren Wucht des Wortes. Beginnen wir mit der verlorenen Zukunftsperspektive. Der Weg in die Moderne, meine Damen und Herren, war von der Hoffnung getragen, dass die bessere Zukunft die schlechtere Vergangenheit überwinden werde. Die Aufklärung etablierte die Fortschrittsidee als weltgeschichtliches Bewegungsprinzip, das später der Liberalismus und die sozialistische Arbeiterbewegung übernahmen. Keine soziale Verelendung und keine politische Unterdrückung raubten der Linken seit dem späten 19. Jahrhundert den Glauben, dass hell aus der dunklen Vergangenheit die Zukunft leuchte hervor. Vielleicht kennen Sie das, Brüder zur Einheit, zur Freiheit. Und dass trotz aller Rückschläge die gesetzmäßig siegende Revolution auf friedlichem oder gewaltsamem Wege aller Sklaverei ein Ende machen würde. Das singt man Brüdern in Einzelnen und die Hände. Noch in der Bedrängung durch tobende SA-Horden fand Otto Wels in diesem Fortschrittsglauben die Kraft, bei der Beratung zum Ermächtigungsgesetz im März 1933 die Stimme zu erheben im Reichstag. Ein mutiger Mann, um ein letztes freies Wort aus dem Reichstag in die Welt zu rufen, bevor die Bedrückung die Sozialdemokratie zerschlagen würde. Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten, rief er. Wir grüßen unsere Freunde im Reich. Ihre Standhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung. Ihr Bekennermut, ihre ungebrochene Zuversicht verbürgen eine hellere Zukunft. Das letzte Wort eines deutschen Sozialdemokraten bis 1945 in Deutschland öffentlich. Dieses Versprechen einer besseren Zuversicht ist vielfach erloschen oder zumindest ins Wanken geraten. Und der Fortschrittsgedanke ist spätestens mit dem Ende der Trente Glorieuse, der 30 guten Jahre nach 45, den Jahren des Wirtschaftsbooms nach dem Zweiten Weltkrieg, obsolet geworden. Unsere heutige Zeitordnung hat die modernisierungseuphorische Vision einer besseren Welt und ihres Fortschrittsparadigmas seit den späten 1970er Jahren, vielleicht sogar seit Mitte der 1970er Jahre immer stärker abgelöst durch eine konsensorientierte Politik der Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft. Eine konsensorientierte Politik der Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft. Fortschritt hingegen wird in unserer Zeit weit stärker als apokalyptische Bedrohung gelesen, wie sie in der 2002 geprägten Definition des Anthropozän als Ära der menschlich bewirkten Veränderung der Welt zum Ausdruck, einer Veränderung zum Schlechteren, einer Veränderung, die geprägt sei, ich zitiere, durch den rasanten Anstieg der Weltbevölkerung und der Verstädterung, den beschleunigten Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, der Versauerung des Ozeans, der hohen Belastung der Natur durch chemische Schadstoffe, durch das zunehmende Artensterben und die Freisetzung von Radionukliden durch Atombombenexplosionen. Was für ein Zukunftsbild zeichnet der Begriff des Anthropozäns. Der gesellschaftliche Verlust des Fortschritts als Leitkategorie, mit Ausnahmen, Automobilbau bis vor kurzem, heute auch nicht mehr so ganz, Medizin natürlich, mit Ausnahmen hat der Verlust der Fortschrittskategorie als Leitbegriff unserer Gesellschaft Konsequenzen für unser und für das politische Handeln. Wer Visionen habe, möge zum Arzt gehen, will schon Helmut Schmidt um 1970 als Bonmot in die Welt gesetzt haben. Das ist umstritten. Er hat das kurz vor seinem Tod in einem Zeitinterview mit Giovanni Di Lorenzo dann nochmal gesagt, das hätte er mal irgendwo in einem blöden Interview auf eine blöde Frage hin geantwortet. Aber als Satz für die 70er Jahre kennzeichnet es die Pragmatik von Schmidt-Schnauze. Und tatsächlich ist der politische Raum, in dem wir uns bewegen, in Berlin und überall in Deutschland, heute programmatisch radikal entkernt. Die Mitte im Programmloch diagnostizierte der Parteienforscher Franz Walter in Göttingen schon um die Jahrtausendwende. Und er hat mit dieser Feststellung, so meine ich, bis heute recht behalten. Keine deutsche Partei verspricht in ihrem Wahlprogramm mehr schlankweg eine bessere Zukunft. Die letzten drei Bundeskanzler verkörpern einen Politikstil ohne programmatische Perspektive, den der Politologe Gerd Langguth hellsichtig der CDU-Kandidatin Angela Merkel schon vor der Bundestagswahl 2005 attestierte. Ich zitiere ihn: Sie entspricht in ihren politischen Grundüberzeugungen eigentlich dem normalen Typus des Wechselwählers, der auch in vielen Punkten gar nicht so sehr festgelegt ist. Sie kann sehr schnell, wenn es sein muss, inhaltlich die Positionen wechseln. Sie ist unideologisch und sie ist pragmatisch. Gerd Langguth, ein CDU-Unterstützer natürlich Merkels. In keinem Begriff kommt dieses Konzept einer nur mehr reaktiven Politik, die keiner programmatischen Agenda mehr folgt, so präzise zum Ausdruck, als in dem 2010 zum Unwort des Jahres geprägten Ausdruck alternativlos, das nicht nur die Ära Merkel prägte, sondern unter dem Label Tina, there is no alternative, Tina, auch in den englischen Sprachraum einzog. Mit dem Etikett alternativlos stellt sich Politik als ohnmächtiges Vollzugsorgan eines von höherer Macht bestimmten Schicksals hin, stellte eine Pressekommentatorin mit Recht fest, Heike Göbel, und schlussfolgerte, ich zitiere, das schafft Verdruss beim Wähler. Warum soll er überhaupt noch seine Stimme abgeben, wenn Regierungshandeln so alternativlos ist, wie behauptet? Ja, was für die Mitte gilt, meine Damen und Herren, gilt auch für die Ränder. Eine postkapitalistische Zukunftshoffnung entwickelt auch die Linkspartei nicht mehr, selbst wenn draußen Plakate heben, wenn du Kommunist bist, dann organisiere ich dich im studentischen Leben vielleicht noch. Aber auch die Linkspartei hat das nicht mehr, die sich in der Tradition der sozialistischen Bewegung sieht. Aber sie beschränkt doch ihren programmatischen Mut zur Veränderung, wie es im letzten Wahlprogramm heißt, auf solidarische Gemeinplätze und systemkonforme Verbesserungsvorschläge. Ich zitiere einmal, wir wollen gemeinsam Deutschland demokratischer und sozial gerechter machen und so weiter. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums überblendet der unaufhaltsame scheinende Zulauf, den der Rechtspopulismus in einer Art Nachholbewegung mittlerweile auch in Deutschland zu verzeichnen hat, er überblendet dessen programmatische Leere. Die AfD begnügt sich mit der populistischen Abwehr politischer Neuansätze und einer beckmesserischen und schadenfrohen Befriedigung an der Herabsetzung der Altparteien, wie zuletzt der Rechtsextremist Höcke Ich lasse seinen Vornamen jetzt aus, weil er ja in der Heute-Show auch bestritten wird, also der Rechtsextremist Höcke wieder vorführte, als er in einem Sommerinterview den Austritt Deutschlands aus der EU forderte. In seiner Äußerung, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann, Sie wissen die Anklänge, die das bedeutet, spiegelt sich ein politisches Selbstverständnis, das radikal auf Destruktion statt Konstruktion setzt und sich dabei einer Sprache bedient, in diesem Fall der Sprache von Goebbels, die von der Provokation lebt, ohne eine kohärente Gegenvorstellung zu entwickeln. Und das gestern vorgestellte neue Parteiprogramm mit seinen alten Gemeinplätzen der AfD kann Sie das Wort für Wort lehren oder belegen, was ich hier sage. In politikwissenschaftlicher Sicht stellt Populismus denn auch eine antielitäre und antiplurale Ausdrucksform politischer Partizipation dar, die durch eine dünne Ideologie, Michael Frieden, beziehungsweise ein leeres Herz charakterisiert ist. Zur Entfaltung und Existenz braucht der Rechtspopulismus den demokratischen Rahmen einer angeblichen Mehrheitsgesellschaft, an der er sich reaktiv abarbeitet und der in konstitutioneller Verfassung und inhaltlicher Ausrichtung überwiegend episodal entgegentritt. Heute hier, morgen dort und krisengesteuert. Erst im Brexit, dann in der Euro-Krise, dann in der Flüchtlingskrise und heute in der politischen Vertrauenskrise. Aber er braucht diesen Rahmen einer stabilen Mehrheitsgesellschaft, an der er sich abarbeitet. Welch ein Gegensatz zum Rechtsextremismus und seiner eschatologischen Erlösungsvision in der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus. Mein zweiter Punkt, wir gehen jetzt von der programmatischen Entleerung weg hin zur Individualisierung der Gesellschaft. Mein zweiter Punkt also diese Individualisierung. Die in der Zukunft heimatlos gewordene Glückshoffnung, die ich eben beschrieben habe, sie richtet sich, weil sie die Zukunft nicht mehr hat, umso stärker auf die Gegenwart, in die Gegenwart. Nicht mehr auf der künftigen sozialen Befreiung, nicht mehr auf den Enkeln, die es besser ausfechten werden, liegt die Hoffnung, wie es nach dem Bauernkrieg im 16. Jahrhundert tröstend hieß. Nein, die Hoffnung liegt im Recht auf individuelle Teilhabe und Selbstverwirklichung radikal im Hier und Heute. Mit dieser Entwicklung verbindet sich ein kultureller Rollentausch gesellschaftlicher Leitvorstellungen und Leitfiguren. In der Denkmalsprache des 19. und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte die Figur des außeralltägliche Leistungen für einen übergeordneten Zweck erbringenden Helden. Der Held, der Heros, der durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand derer Menschen erhoben hat, wie es Ceters Universallexikon im 18. Jahrhundert definierte. An die Stelle des Helden ist in der öffentlichen Aufmerksamkeit seit 1945 immer sichtbarer die Victima getreten, das Opfer, wie es vielleicht am sinnfälligsten die sich verändernde Denkmallandschaft im Berliner Tiergarten veranschaulicht, in der die althergebrachten Statuen von Bismarck, Wagner, Moltke in einer verlorenen Aufmerksamkeitskonkurrenz zum Holocaust-Mahnmal stehen und zu den anderen Denkmälern etwa für die verfolgten Homosexuellen in der NS-Zeit. Der Fokus der politischen Gegenwartskultur liegt weniger auf der Leistung überragender Ausnahmegestalten und Helden, er liegt auf der Zurücksetzung benachteiligter, beschädigter, zu kurz gekommener Personen und Gruppen, gleichviel ob es sich um den Klimaschutz oder um die MeToo-Bewegung handelt. Es gibt heute schlechterdings keine soziale oder politische Gruppierung, die ihr Anliegen und die Legitimität ihres Handelns nicht im Opfergestus vorträgt. Wenn Sie es ganz aktuell wollen, auch der eben gerade wegen eines den Holocaust bespöttelnden Schülerflugplatz in Bedrängnis geratene Bayern-Politiker Hubert Aiwanger erklärt sich in seiner Erklärungsnot zum Opfer einer Schmutzkampagne, die ihn politisch und persönlich zerstören solle, um so seine Karriere zum Ende zu bringen. Für den thüringischen AfD-Politiker Höcke ist, ich zitiere, unsere Geistesverfassung immer noch die eines total besiegten Volkes, das bis heute unter seiner 1945 begonnenen Umerziehung leide, Zitat Ende. Und seine Partei inszeniert sich als Opfer medialer Parteilichkeit und staatlicher Verfolgung. Klassische kollektive Identitätskonzepte, meine Damen und Herren, wie Religion, Klasse, Volk, Nation, mit denen wir noch aufgewachsen sind, sie wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte von konkurrierenden Identitätsansprüchen abgelöst, die den gesellschaftlichen, aber auch den milieubezogenen Zusammenhalt erodieren lässt. Die Krise des Allgemeinen, die der Soziologe Andreas Reckwitz unserer Gesellschaft der Singularitäten attestiert, sie offenbart sich in der zunehmenden Abkehr vom Prinzip des Universalismus, des größeren Gutes bis hin zu dem furchtbaren Satz, wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann, im Hamburger Denkmal. Dieses Prinzip des Universalismus wird immer stärker in ein Prinzip des Partikularismus übersetzt. Als Zeithistoriker beobachte ich diese Entwicklung natürlich besonders im Umgang mit der Vergangenheit. Während das Projekt der historischen Aufklärung über 50 Jahre hinweg in der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Zivilisationsbruch allgemeine Lehren zu gewinnen glaubte, über die Struktur des Kapitalismus, des Faschismus und so weiter, zielt der gegenwärtig zu beobachtende Trend, nicht alles, aber der Erinnerungstrend, zielt auf Individualisierung und gruppenbezogene Differenzierung. In der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück etwa hat sich gegen alle Bedenken die Forderung nach national separierten Gedenkräumen mittlerweile durchgesetzt und wurde erst kürzlich ein Erinnerungszeichen an die lesbische Verfolgung geschaffen, dessen Initiatorinnen die Unsichtbarkeit der Verfolgung von Lesben, so das Zitat, zu thematisieren suchten und zu diesem Zweck die wichtigen Arbeiten lesbischer Historikerinnen zu würdigen verlangten. Wir haben das am Ende im Beirat dann auch akzeptiert, weil wir uns diesen Übergang vom Universalismus zum Partikularismus auch nicht entziehen konnten, ohne einer möglichen Opfergruppe Schaden zuzufügen. Das war dann auch ein wichtiges Argument. Beschleunigt durch die kommunikative Macht der sozialen Medien, über die ich weiter hier nicht spreche, und den Zerfall traditioneller Milieubindungen, macht sich auf diese Weise eine wachsende politische Entfremdung innerhalb der Gegenwartsgesellschaft bemerkbar, die politische Desintegration und Parteienverdruss befördert. Sie resultiert in der ungestümen Einforderung gesellschaftlicher Anerkennung, wie sie sich in der jüngsten Diskussion um die Ausgrenzung und Benachteiligung der Ostdeutschen zeigt, und nicht anders im Anspruch auf unmittelbare und außerinstitutionelle Anerkennung, wie ihn gegenwärtig die Blockadeaktionen der letzten Generation formulieren. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums, auf der Rechten, wächst eine Tendenz zur Flucht in die politikferne Verantwortungslosigkeit bis hin zur kollektiven Selbstschädigung, die besonders nachdrücklich in den gegenwärtigen Zustimmungswerten zur AfD hervortritt. Dass sie mit ihren Forderungen neben einem harten rechtsextremen Kern auch eine immer breitere Protestwählerschaft hinter sich versammelt, und zwar eine Protestwählerschaft zu versammelt, die unter einer Erfüllung dieser Forderungen zu leiden hätte, ist prägnant als das AfD-Paradox bezeichnet worden. Ich zitiere einmal aus einem Artikel dazu: Wie kann es sein, dass ein Fünftel der Bürgerinnen und Bürger die Politik einer Partei unterstützt, die stark dem eigenen Wohlergehen und den eigenen Interessen zuwiderläuft? Eine sehr interessante Frage. Alles dieses Verhalten ließe sich aber nur dann unter der Rubrik Verblendungszusammenhang einsortieren, unter dem es gegenwärtig diskutiert wird, wenn das rechtspopulistische Wahlverhalten als grundsätzlich rational und interessengeleitet unterstellt würde. Das aber, meine Damen und Herren, ist eine vorschnelle Annahme, die unterschlägt, dass die Wahl der AfD vielfach eben nicht auf praktische Verbesserung zielt, sondern der nörgelnden Lust an der politischen Delegitimierung entspringt, wie zuletzt etwa die Wahl des AfD-Landratskandidaten im Kreis Sonneberg. AfD zeigt, in der kommunale Probleme so gut wie keine Rolle gespielt haben. Mein letzter argumentativer Punkt, ich glaube, ich habe sie jetzt auch einigermaßen erschöpft, die Verunsicherung durch die Zeitenwende. Als dritter Faktor zum Verständnis des politisch-kulturellen Wandels in der Gegenwart drängt sich die verunsichernde Umbruchserfahrung unserer Zeit auf, die die ontologische Ohnmacht der Politik in das Bewusstsein hob. Die ontologische Ohnmacht der Politik. Insbesondere mit dem Ausbruch der Covid-Pandemie Anfang 2020 und dann dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges ging für viele von uns, ich möchte mich einschließen, das Empfinden einer historischen Zäsur einher, die die Welt umstürzen könnte und die die Politik vor eine unlösbare Aufgabe stellte. In der Nacht dieser gestapelten Särge von Bergamo, die ich vorhin ansprach, im März 2020, schien für einen Moment die lebensgeschichtliche Zeitgewissheit zu zerbrechen, die sich der erfolgreich verarbeiteten Vergangenheit ebenso sicher war wie der Hoffnung auf eine trotz des bedrohlich aufscheinenden Klimawandels grundsätzlich noch beherrschbare Zukunft. Plötzlich stand in dieser Nacht in der Heute-Sendung, als die Bilder der Särge in den Lastwagen über die Bildschirme flimmerte, stand die Frage im Raum, können wir mit Politik unsere Erde überhaupt noch beherrschen? Ebenso wie die Corona-Epidemie hat die bis zuletzt noch nicht für möglich gedachte, Angriff Russlands auf die Ukraine schlagartig Zeitgewissheit in völlige Zukunftsunsicherheit verwandelt. Das bedeutete den Einbruch, wie Giorgio Agamben sagen würde, den Einbruch des Unverfügbaren in einen Lebensstil der Moderne, für den doch das immer weiter ausgreifende Verfügbarmachen der Welt eine selbstverständliche Grunderfahrung bedeutete. So leben wir eigentlich im Westen, mit dem Gewissheit, dass die Zukunft uns nicht schädigen werde. Zwar wurden beide Herausforderungen existenzieller Verunsicherung rasch eingehegt. Das merken wir uns selbst, wenn wir an die Masken denken, die noch bei uns in den Fluren hängen, die wir aber gar nicht mehr mitnehmen nach unterwegs. Im Fall der Covid-Seuche leistete dies eine Flut von mit dem Pathos der Wissenschaft vorgetragenen Handlungsanweisungen des Staates, der dafür sogar den Primat der politischen Entscheidung zugunsten des evidenzbasierten Handelns opferte und mit Karl Lauterbach sogar das Expertenwissen mit Ministerrang ausstattete. Ein sehr ungewöhnlicher Faktor bei Ludwig Erhard allerdings damals auch schon gewesen. In Bezug auf den Ukraine-Krieg tat es der Bundeskanzler mit seiner immer wieder erneuerten Versicherung, dass er keine unkontrollierte Eskalation zulassen werde und bei aller militärischen Unterstützung für Kiew immer auch den Weg zum Frieden im Blick behalte. Und diese Versicherung war wichtig, um die Politik mitzunehmen. Aber, meine Damen und Herren, die Krux liegt anderswo. Zeitenwenden, im tiefsten genommen noch nicht nur als modische Tagesparole, zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit den politischen Handlungsgrundlagen auch die Sinnhorizonte ihrer Zeit, die Wertungskriterien unserer Zeit verschieben. Plötzlich erscheint rückblickend als politisches Versagen, was vor der Zeitenwende als kluge Politik gegolten haben mag. Wenn es um die frühere Russlandpolitik der SPD geht, rief die FAZ dem SPD-Vorsitzenden Klingbeil zu, dann habe auch Klingbeil einiges aufzuarbeiten. Er sei ja bekanntlich früher Teil der Schröder-Connection gewesen und habe in prorussischen Lobbyorganisationen, Petersburger Dialog, mitgewirkt, ohne dass von ihm kritische Äußerungen zu Putin bekannt geworden seien. Erkennbar projizieren solche Einlassungen ein heutiges Russlandbild auf frühere Zeiten, ohne die unterschiedlichen Handlungskontexte, die zwischenzeitlichen Paradigmenwechsel von einer interessenbasierten Außenpolitik, Kissinger, Schmidt, zu einer wertebasierten Außenpolitik in Rechnung zu stellen. In dieser ahistorischen Sicht wird der heutige Ukraine-Krieg unweigerlich zum Maßstab des Urteils über die Entspannungspolitik der Ära Brezhnev und Schmidt vor 40 Jahren und zieht der SPD den Vorwurf auf sich, dass sie in den 80er Jahren im Namen der Entspannung den Ausgleich mit den Unterdrückern gepflegt hat. Die Zeitenwende schrumpft auf diese Weise im zeitgenössischen politischen Diskurs zur Erkenntnis der eigenen Verblendung oder der Brandmarkung endlich enttarnter Verführer. Länger als eine Generation, las ich in einem Leserbrief an die FAZ, länger als eine Generation ist uns vorgebetet worden, dass Frieden nur ohne Waffen möglich sei. Ja, das war eine Kernüberzeugung. Und die Frage ist natürlich zu diskutieren, ob sie damals falsch oder richtig war, aber sie kann nicht mit den heutigen Maßstäben hinreichend erläutert werden. Es kann auch etwas damals richtig gewesen sein, was heute falsch ist. Und vielleicht ist die Existenz der heutigen Falschheit nur möglich, weil die damalige Politik durchgeführt wurde. Interessante Zusammenhänge. Welche Achsenverschiebung des außenpolitischen Blicks die ordnende Macht dieser neu gewonnenen Sehepunkte von 2022, früher von 1989 übrigens, nach sich ziehen kann, das mag die Äußerung eines langjährigen deutschen Diplomaten belegen, die kaum glauben lässt, dass ihr Autor von 1977 bis 1981 unter Hans-Dietrich Genscher, als Sprecher des Auswärtigen Amtes fungiert hatte. Der damalige Sprecher des Auswärtigen Amtes schreibt heute, dass Amerikas Vormundschaft zu lösen sei, eines Freundes, dem wir Freiheit und Sicherheit zu verdanken haben, der uns im Schicksalsjahr 1990 in entscheidender Weise auf dem Weg zur Wiedervereinigung begleitet und in jeder Minute unterstützt hat, dass die NATO aufzulösen sei, wie Ex-Kanzler Schröder noch 2021 für erstrebenswert erachtete. Das sind Zeichen und Ausdruck unbegreiflicher, realitätsferner, geradezu liebedienerischer politischer Affinität zu Moskau. Und das sagt der ehemalige Sprecher dieser Politik im Auswärtigen Amt. Zeitenwenden, meine Damen und Herren, sind daher, und das ist meine Conclusio, dem Vertrauen in die Kunst und in die Steuerungsfähigkeit der Politik und des politischen Handelns nicht gerade förderlich. Sie etablieren Urteilsmaßstäbe, die die Zeitgenossen nicht handeln könnten, und sie diskreditieren diese Politik rückblickend so nachhaltig wie unfair. Im Fall der gegenwärtigen Zeitenwende kommt hinzu, dass in ihr allem Anschein nach ein neues nationales Selbstverständnis Raum und Kraft gewonnen hat, das der nach 1989 etablierten Befreiungserzählung der Welt das Paradigma des Verfalls der Welt entgegenstellt. Die mit dem Zusammenbruch des SED-Staates, mit der deutschen Vereinigung gekrönte Erfolgsgeschichte einer wirtschaftlich prosperierenden, politisch siegreichen, moralisch gefestigten Demokratie erscheint heute wie der Schnee von gestern. Nur scheinbar eben ging mit dem 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Extreme, Eric Hobsbawm, so endgültig zu Ende, wie die Rede von einem überwundenen Jahrhundert der Systemkonkurrenz mit dem Überraschungssieger Demokratie verhieß. Nein, die Utopie einer friedlichen Ausdehnung der wertebasierten Gesellschaftsordnung westlicher Prägung, sie hat sich als Illusion erwiesen. Die 1990 zum Greifen nahe scheinende Ausmusterung nationaler Grenzen, kultureller Grenzen, als doch längst überlebtem Ordnungsprinzip Schengener Abkommen, das ist in der erneuerten Polarisierung der Welt und auch in der Realität einer sich mit schlechtem Gewissen abschottenden Festung Europa zu Schanden geworden. Statt ihrer stellt eine Kumulierung von Umbrüchen in der Gegenwart die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens von der digitalen Revolution bis zur ethnischen Diversifizierung vielleicht stärker in Frage als jemals nach 1945. Überall gewinnt die Sorge vor dem Verlust dieses gesellschaftlichen Zusammenhaltes an Raum und erscheint das Land bürokratisch gelähmt, wirtschaftlich im Abstieg, kulturell gespalten. Die Eingangsfrage nach dem Verlust politischer Steuerungskraft lässt sich auf dieser Grundlage, wie ich zeigen wollte, empirisch zwar zurückweisen, zugleich aber ist sie in der Bedeutung, die wir ihr beilegen, selbst Ausdruck des Problems einer Gesellschaft, der die Zukunftsperspektive verloren gegangen ist. Vielen Dank.
Das war Martin Sabro mit seinem Vortrag »Verliert die Politik an Steuerungskraft? Beobachtungen zum Wandel des Politischen in der Gegenwartsgesellschaft«. Den Vortrag hat er am 2. September 2023 im Rahmen der Sommeruni der Berliner Akademie gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.